Wir wollen heute ein Wort Gottes zusammen betrachten aus dem Markus Evangelium Kapitel 5. Da lesen wir den einen Vers 18. Markus 5, Vers 18. Und als er, hier ist der Herr Jesus gemeint, in das Schiff stieg, bat ihn der Besessene, dass er bei ihm sein dürfe. Dass er bei ihm sein dürfe. Über diese Geschichte ist über Jahre hinweg schon wiederholt gesprochen worden. Es gibt sogar Kassetten darüber. Aber wir möchten heute aus einer etwas anderen Perspektive diese Dinge besehen. Uns gleichzeitig hineinversetzend in die Situation, in welcher hier dieser Vers 18 geredet ist, nachdem dieser Mann, um den es sich ja hier dreht, die Wohltat Christi Jesu an sich erfahren hatte. Dazu können wir nun das Nachfolgende sagen und wir wollen dabei die Dinge auch oft auf uns beziehen, weil sie uns betreffen. Sobald wir in diesem irdischen Leben, in welchem wir uns bewegen, jemand lieb haben, dann verbinden sich automatisch unsere Herzen. Wie wir, die wir durch das Blut des Christus zu der Familie der Erretteten und Erlösten hinzugetan sind, sie haben automatisch eine bestimmte Liebe zu all den Erlösten darum, weil wir verbunden sind durch das Werk des Kreuzes auf Golgatha. Und dann ist es gar nicht mehr gleichgültig, ob eine solche Person anwesend oder abwesend ist. Wir können jemand lieben, ob er hier ist oder ob er nicht hier ist. Und genauso empfinden auch wir, die wir errettet sind und ihn, Christus, lieb haben, seine Abwesenheit von uns. Wir wissen genau, sie währt nicht ewiglich, seine Abwesenheit. Und bald werden wir bei ihm sein. Ein Bestandteil unserer Freude in Jesus. Auch spüren wir es sehr wohl, dass er, der Herr, der uns geliebt und sich für uns hingegeben hat, und wir können noch dazu sagen, und nicht mehr hier ist, persönlich. Dafür aber noch heute von dieser Welt verworfen ist. In Betreff der Verwerfung unseres Herrn seit den Tagen Jesu bis heute hat sich nichts verändert. Das müssen wir festhalten. Gar nichts. Wenn wir also sagen, wir lieben Gott, den wir nicht gesehen haben, wie könnten wir unseren Bruder nicht lieben, den wir gesehen haben? Eine gewisse Umstellung in unser Thema aufgrund dieser Bibelstelle. Wir aber haben Gottes Zusage, dass der Herr wiederkommt und, das ist das Entscheidende, uns zu sich nehmen will, wie die Schrift bestätigt, auf dass wir für immer dort sein sollen, wo er jetzt schon ist. Glückselige Hoffnung, wer gewaschen ist im Blute des Lammes, jetzt, heute. diese Gotteszusage ist wesenhaft die Freude unseres Herzens. Und wir sehnen uns mit aller Macht nach dieser angekündigten Stunde der Vereinigung mit unserem Haupte Christus, von dem das Neue Testament so klar, vernehmlich und deutlich redet. Wir wissen weder den Tag selbst noch die Stunde seiner Ankunft. Der Herr aber hat uns das Ende dieses Zeitalters zu erkennen gegeben, und die Abfolge beginnt jetzt schon sichtbar zu werden. In manchen Punkten sichtbar zu sein. Und wenn wir schon erkennen, dass das Ende des Zeitalters nahe ist, wie viel näher muss dann sein Kommen sein, das da angekündigt ist, dass der Herr zuvor uns erlöst, um die Bluterkauften, die Kinder des Lichts, zu sich zu entrücken. Das ist der Inhalt unserer ganzen Hoffnung, die wir zu ihm, Christus, haben, und der Herr wird nicht verziehen. Diese lebendige Hoffnung, von der Gottes Wort im Neuen Testament redet, dass unser Herr ganz, ganz nahe ist. Ich mache darauf aufmerksam, dass niemand überrascht ist, wenn der Herr kommt. Es sollte eine gegenwartsnahe Angelegenheit unserer Herzen sein. Wir sollten nicht überrascht sein, sondern Christus sollte in unseren Herzen erwartet sein, wenn er kommt. Es ist ein Unterschied, wenn's draußen an der Haustür klingelt. Ich habe nicht daran gedacht, dass jemand kommt und ich sitze in der Badewanne. Oder ich warte schon im Wohnzimmer angekündigterweise. Der Herr Jesus möchte uns als die Erwartenden finden, wenn er kommt. Das sagt er selbst in seiner Schrift. Und dass er ganz, ganz nah ist, lässt ja geradezu die Herzen überfließen in tiefer Freude. Der Jesus kennt uns, er hat uns lieb, er hat gesagt, ich komme, ihr könnt euch drauf verlassen, ich komme wieder und hole euch. Dahin, wo ich bin. Und aus diesem Grunde können wir heute schon viel, viel gezielter beten, komm, Herr Jesus. Mit dieser Aussage in der Offenbarung des letzten Kapitels, komm, Herr Jesus, können wir heute viel präziser beten als damals, als Johannes diese Offenbarung schrieb. Wir sind um dieses Zeitmaß zwischen der Aussage der Offenbarung und unserem Jahre 1984, diesem Geschehen näher. Das soll damit gesagt sein. Je weiter wir der Stunde nahen. Nicht alles ist in dieser unserer Freude, bei dem Herrn zu sein. Es ist vielmehr auch die Freude des Herrn, uns dort, wo er ist, zu haben, uns endlich herausgelöst zu haben aus dieser Welt der Krummen, der Sündigen. Und zwar dort, wo er jetzt schon sich aufhält und bewegt. Im Herzen des Herrn ist ja etwas vorgegangen. Mit vieler Gottesliebe hat er oben in der Herrlichkeit für uns die Wohnungen zubereitet. Es wird ein gelungenes Gotteswerk sein. Für jeden von uns. Das wird eine Sache sein. Und da brennt das Herz des Herrn auf die Vereinigung mit seiner Leibesgemeinde. Er möchte uns dort haben. Und deshalb im Herzen unseres Herrn die Sehnsucht, die weit, weit größer ist, als die unsere bei ihm zu sein. Das Wissen um diese Tatsache, der Herr wird uns zu sich ziehen. Mein Gott will mich in seine Herrlichkeit ewiglich aufnehmen. Und die Heilige Schrift bestätigt dies mir, dass es so ist. Bringt wohl die noch größere Freude als die unsere zu ihm hin, die wir in Jesus haben. Bruder und Schwester, denkst du überhaupt darüber nach? Wenn du nicht darüber nachsinnst, wird deine Freude nie zu einer gewissen Vervollkommnung führen. Dass sein inniges Verlangen nach uns ist und dass sein Verlangen, das Verlangen unseres Herrn in seinem Herzen nicht eher gestillt ist, bis er uns bei sich hat. Und darum als Antwort gleichsam verlangen auch wir nach ihm, unserem Herrn. Können uns da noch irdische Dinge wichtig sein? Wie bitte? Wie sieht's in deinem, was hat in meinem Herzen dann noch Platz? Wenn wir dem Herrn gehören und er gesagt hat, ich komme bald. Das Ziel Gottes ist es, uns bei sich zu haben und wir möchten bei ihm sein. Wie lange? Das Neue Testament sagt, auf immer da. Du kannst dir aus dem Wort auf immer da ausrechnen, wie lang das geht. Dem Ziele Gottes entsprechend, uns bei sich zu haben, immer da, mit uns bleibende, nicht von Sünden getrübte Gemeinschaft zu unterhalten, ist Golgatha. Nicht, dass ich das herabwerte, aber nur ein Erfüllungsgehilfe. Aber nie das Ziel. Das Ziel Gottes ist es, uns in seine Herrlichkeit zu bringen. Das ist das Ziel. Und Golgatha ist das Mittel, dieses Ziel zu erreichen. Damit Gott uns in seine Herrlichkeit bringen konnte, musste der riesige Umweg über Golgatha mit allen Erschwernissen genommen werden. Ein anderer Weg, außer den über Golgatha, um in seine Herrlichkeit zu gelangen, war nicht vorhanden. Bei unserem verlesenen Text, da stehen wir zeitlich noch vor Golgatha. Welch eine Barmherzigkeit erwies der Herr schon zu diesen Tagen an Menschen, die in Not lebten, wie hier. Und welch eine Liebe dieses Mannes nach der Befreiung für den Retter und Erlöser vorhanden war, können wir nicht richtig verstehen, uns nicht richtig vorstellen. Das kann eigentlich und in letzter Konsequenz nur einer, der in der gleichen Lage war, wie dieser. Seine Errettung wirkte zu ihm, zu Christus hin, tiefe Liebe und ein inniges und herzliches Verbundensein. Und darum wollte dieser Mann nur dort sein, wo der Herr sein Erlöser weilte. Und das wollen wir jetzt ein klein wenig im Gedächtnis halten. Der Mann, der seinen Namen Legion nannte, ich drück's jetzt so aus, können wir alle als ein Bild von uns nehmen. Ich sage das wörtlich und nicht umschrieben. Auch sehen wir in diesem Manne unsere eigene Lebensgeschichte. Die schreckliche Knechtschaft Satans mag bei uns Menschen recht unterschiedlich stark zutage treten. Aber aus der Gewaltherrschaft Satans heraus kommen wir alle von Natur. Wer da anderer Auffassung ist, der kann mich nach der Stunde ansprechen. Niemand war in der Lage, in jenen Tagen dem Armen, vom Feind so furchtbar gebundenen, zu helfen und zu lösen. Weder wissenschaftlich, noch medizinisch, noch religiös gab es auch nur eine entfernte Hilfe für diesen Mann. Da kam eines Tages der Herr Jesus des Weges. Und brachte, wie einstmals dem Mann aus Gedara, so auch uns die Lösung aus der Gewalt Satans zu Gott. Die Wohnstätten dieses Mannes waren bislang Gräber und Grüfte, sagt die Schrift hier in diesem Abschnitt. Und wir können ergänzend dazu sagen, die ganze Erde ist eine einzige große Grabstätte. Und in ihr wohnt der von Satan total beherrschte Mensch. Und wo immer Menschen leben und wohnen, finden wir gleich dicht daneben die Grabstätten. Der Erfolg Satans gegenüber das in Sündlosigkeit geschaffene Wesen Mensch. Dieser Mann ist ein Bild des Elends. Wir finden hier, der sich selbst mit den Steinen schlägt. Wir könnten auch erklärenderweise sagen, der sich selbst mit den Steinen seiner Sünde zerschlägt. Unter dem der Mensch leidet, ist seine eigene Sünde. Wären wir nicht in den Sünden geboren, brauchten wir die Folgen der Sünde nicht zu ertragen. Und Gott sieht den Sünder im völligen Elend seiner Schuld. Das ist auch der Grund, weshalb Gott sich in Christo über uns erbarmt hat durch die Fleischwerdung des Gottessohns. Durch den Dienst der Sünde haben wir uns selbst zerstört. Das ist auch der Grund, weshalb nach der Errettung der Seele Gottes Wort im Neuen Testament uns nun lehrt, dass wir einen Weg der Heiligung gehen sollen. Weshalb denn das? Wenn die Seele errettet ist, ist doch alles okay. Nein. Für die Seele selbst, ja. Aber Gott will, dass auch unser Leib heil werde von den Schäden der Sünde des Bösen. Dieser Mann war ein Schrecken für seine Umgebung. Niemand wollte seinen Weg kreuzen. Wir wollen hier ganz nüchtern denken, würdest du auf den Friedhof gehen, wenn du weißt, da hinten hockt ein nackter, unrasierter, ungewaschener, mit Steinen in der Hand, der wartet nur, bis du dort vorbeikommst. Würdest du dorthin gehen? Ich glaube nicht. Das war aber die Situation, von der Gottes Wort redet. Auch wir sind den Engeln des Lichts, die uns umgeben, ein Schrecknis geworden. Das könnt ihr hier zur Gegend entgegennehmen. Und seit dem Sündenfall reißen die Tiere vor uns aus. Ja. In dieser Geschichte werden Stricke und Ketten gebracht. Diese Stricke und Ketten sollen ihm angelegt werden. Aber sie werden von ihm zerrissen. So lesen wir es. Durch diese Ketten und durch diese Stricke sollte er mit Gewalt zu Ordnung und Vernunft gebracht werden. Das war der Grund. Das war der menschliche Gedanke. Mehr brachte der Mensch nicht auf die Beine. Aber die wurden zerrissen. Die Macht der Sünde Satans erwies sich als weitaus die stärkere. Sind wir der Auffassung, dass wir in eigener menschlicher Weisheit und Macht der Sünde Satans in uns hätten begegnen können, wenn Christus der Herr sich unser nicht in der uns bekannten Weise erbarmt hätte? Es gab keine Hoffnung, nachdem die dicken Eisenketten zerrissen waren, für den elenden, geschundenen Mann, Mensch. Aber auch uns Menschen hatte Gott Stricke und Ketten, lesen wir, über Jahrtausende gegeben. Um uns zur Ordnung und zur Vernunft zurückzubringen. Und auf dieses Anerbieten des Gottes antwortet der Mensch. Wie damals auch heute noch. Wir lesen das in Psalm 2, Vers 3. Da redet der Mensch antwortend gegen Gottes Seile und gegen diese Ketten und sagt, lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Sie wollten sich nicht eins machen mit Ordnung und Vernunft Gottes. Der Mensch in die Sünde gefallen bewegt sich am besten wie ein Tier. Das war die ausweglose Situation des Mannes und aller Menschen. Und zu beiden ist der Herr Jesus gekommen. Zu beiden hat er sich herabgelassen. Und an dieser Stelle wird Verborgenheit der Sünde und Satans offenbar. Es ist, als ob ein tiefes Geheimnis ans Licht gelangt. Der arme, gebundene wünscht den Erlöser nicht. Er meint, der Herr sei nur zu ihm gekommen, wie es wörtlich heißt, um ihn zu quälen. Dieser Tatsache stehen wir auch heute noch in unseren Seelsorgen ganz, ganz oft gegenüber. Den Dingen dieser Aussage. Wie so sehr sind Menschen in ihrer schwierigen Lage schon belogen. Genauso belogen wie jene, die da behaupten, ein Kind Gottes könne nicht belastet sein, bis hin ins Ärgste. Unglaublich stark ist die Macht Satans auch an vielen Erretteten heute. Wir müssen das der Wahrheit wegen sagen. Und wenn andere die Lüge lieben, müssen wir sie längst noch nicht mitlieben. Aus der Geschichte der Heiligen Schrift sollen wir lernen, wie der böse Feind den Menschen seine Gedanken, seine Gefühle, seine Sünden und Lügen aufzwingt. Den Triumph darüber zum Sieg hat allein Christus. Trotz aller Ausweglosigkeit, aller Feindesmacht und aller Gottesferne macht der Herr in seiner Barmherzigkeit ihn, diesen Mann, frei. Frei von der Gewalt Satans. Und plötzlich sitzt er bekleidet und vernünftig zu des Herrn Füßen. Trägt nicht auch jede einzelne Bekehrung, sicherlich sehr unterschiedlich, die gleichen Symptome? Welch ein Gegensatz in so kurzer Zeit auch in unserem Leben? Vor unserer Bekehrung, nach unserer Bekehrung. Eben noch im Machtbereich des Feindes und nun in Gegenwart des Herrn in Freiheit und Frieden. Versetzt, sagt Gottes Wort, aus der Gewalt der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe nach Kolosser 1,13. Und nach dem Einfluss unter der Macht des Königs der Schrecken befällt nun neu Furcht sein Herz. Er erkennt jetzt etwas. Und das, was er erkennt, ist, dass die Menschen seinen Retter und Erlöser nicht in ihrer Mitte haben wollen. Und daraufhin beeilt sich auch noch sein Erretter und Erlöser, fortzugehen. Er sieht das Schiff am diesseitigen Ufer und seinen Herrn im Begriff einzusteigen, um ans jenseitige Ufer zu fahren. Der befreite und erlöste Mann macht jetzt einen Fehler, den auch wir leider auch heute an den Gläubigen so oft erkennen. Man blickt in undurchsichtigen Situationen nicht auf den Erretter selbst, sondern auf die Umstände. Und letztere noch nie in der Menschheitsgeschichte auch nur einem eine Hilfe geworden wäre. Wer wird sich jetzt des Gadareners annehmen, wenn er übers Wasser fährt und verschwunden ist? Das waren seine Gedanken. Und während er das noch überlegt, da befällt ihm schon die nächste Furcht. Sein geliebter Herr, den er jetzt als Erretter und Erlöser in seinem Herzen lieb gewonnen hat, will ihn verlassen. Mit dieser Lüge Satans operiert der Feind auch heute noch gegen die Kinder des Lichts. Womit er operiert, sind faustdicke Lügen. Er kann's tun, weil man nicht völlig dem Herrn vertraut. Er sagt zu den Gläubigen, du bist nicht wiedergeboren. Ich mach dich jetzt fertig. Und weil die Kinder Gottes so dumm sind und so sehr auf die Stimme des Feindes hören, werden sie augenscheinlich nach unten gerissen. Und da tut dieser Mann hier den nächsten Fehler. Er blickt zurück in sein Leben, wo er hergekommen ist, anstatt auf den Retter und Erlöser zu schauen, der ihm Befreiung gab. Alles das, weil er nicht auf den Herrn schaut. Und da sieht er sich im Geiste schon wieder in der Hand des Feindes. Ist doch klar, wenn wir nicht auf den Herrn schauen, da sehen wir um uns nur mal Dreck. Das ist doch klar. Aber unsere Siegesposition in Jesus haben wir dadurch, dass wir auf ihn schauen, denken wir doch an diesen Mann des Alten Testaments. Der war tiefer gefallen als alle hier. Wisst ihr, wie tief der? Der war ein paar tausend Meter unterm Meeresspiegel gefallen. Die Bibel erzählt von dem Mann. Die Bibel sagt wörtlich, auf die Gründe der Meere. Hat einen kurzen Namen, der Mann. Es war Jona. Und da sagt er unten, tief unten in den Gründen der Meere, aber mein Gott, ich werde wieder hinschauen zu deinem heiligen Tempel. Dadurch ist der Mann rausgekommen. Wenn der sich mit biologischen Seetang-Themen befasst hätte, wäre er unten geblieben. Das sage ich jetzt schon. Der schaute zu seinem heiligen Tempel, dort wo Gott seinen Sitz hat. Und Gott schaut ihn und erbarmt sich seiner in wunderbarer Weise. Da sieht er sich schon wieder in der Hand des Feindes, seines Würgers, der ihn bislang und so lange fest, gefesselt festhielt. Und daraufhin wendet er sich jetzt an den Herrn. Jetzt rennt er rüber zu ihm. Jetzt will er es genau wissen. Und bittet, dass er, der Mann, bei dem Herrn bleiben dürfe. Jetzt sagt er's. Wenn der das nicht merkt, dann muss ich es ihm sagen. In welch einer Situation ich bin. Glauben wir etwa, dass der Herr Jesus seiner Bitte nicht Gehör schenken wollte? Meinen wir das? Dann kennen wir den Herrn Jesus sehr schlecht. Mit hundertprozentiger Gewissheit hat der Herr Jesus seiner Bitte entsprochen. Aber nicht in der Stunde, nicht in der Stunde, in der er darum gebeten wurde. Das ist ein Fehler von uns. Wir schieben es gern auf andere und sagen, es ist ein Fehler vom Amt, nicht? Nein, nein, es ist ein Fehler von uns. Und wenn wir unsere Bitten vorbringen, vor unserem Herrn, und nicht sofort Erfüllung finden, dann meinen auch wir gleich in Ermangelung einer größeren Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus, Gott würde uns gar nicht mehr erhören, nicht wahr? Hast sicherlich auch schon mal gedacht. Kannst du froh sein, wenn es nur einmal gedacht hast. Manche denken das jeden Tag ein paar Mal. Dabei erfüllt Gott unsere Bitten zu seiner Zeit und nicht zu unserer Zeit. Und wir können Gott nur dankbar sein, dass er unsere Bitten nicht zu unserer Zeit erfüllt, sondern zu der seinen. Und dann sollten wir in der Zwischenzeit in einem vertrauenden Verhältnis zu Gott gefunden werden, weil der Herr das will. Denn seine Wege, steht geschrieben, sind nicht unsere Wege. Und jetzt bekommt der arme Mann dann den nächsten Niederschlag. Oft so sieht's auch im Leben eines Bekehrten aus. Zu mir sagt mal eine Schwester in der Seelsorge, Bruder Bergmann, seitdem ich mich bekehrt habe, habe ich nur noch Niederschläge zu verzeichnen, wie ich sie in meinem ganzen Leben nie gekannt habe. Oh, ich sage, das ist aber gut. Dann hat der Herr sie besonders lieb und er will sie so ziehen, wie anders sie nicht zu ziehen sind. Dann haben sie sicherlich Eigenwilligkeiten in ihrem Kopf und Herz. Dann tun sie mal schön Buße. Der Herr, der nächste Niederschlag ist, der Herr verweigert ihm, mit ihm zu gehen und nimmt ihn nicht mit im Schiff. Und dann kommt noch eine ganz grausame Tatsache dazu. Obgleich in dem Schiff genug Platz war. Interessant ist, dass der Herr Jesus keine faulen Ausreden gebraucht. Wir würden vielleicht gesagt haben, ja, es ist kein Platz mehr, kannst nicht mitfahren. Wir brauchen ein bisschen mehr Platz und so. Das sagt der Herr Jesus nicht. An dem Punkt angelangt, an diesem neuralgischen Punkt angelangt, fallen manche Gläubige geistlich gesehen um. Sie meinen, die Enttäuschung sei für sie viel zu groß, als dass sie sie ertragen könnten. Dabei steht geschrieben, dass Gott uns nicht über Gebühr versuchen wird, als dass wir es auch ertragen können. Mit Sicherheit hätte der Mann sich vieles ersparen können, wenn er besser Bescheid gewusst hätte. Nicht? Das ist klar. Das heißt, unsere Unwissenheit ist auch deine Not. Und da geschieht etwas Wunderbares. Der frei gewordene Mann sieht ab jetzt, nachdem er mit dem Herrn geredet hat, wie wichtig ist unser Gebet mit dem Herrn, unser Aussprechen mit dem Herrn Jesus. Er sieht jetzt nicht mehr auf die Umstände, sondern auf den Herrn und seinen Auftrag. Der Herr Jesus hat ihnen einen Auftrag gegeben. Geschwister, für viele Gläubige ist der Auftrag des Herrn mehr als Medizin. Wir sind nicht medizinfeindlich, aber besser als alle Medizin ist den Auftrag und Willen unseres Gottes zu tun. Dieser Auftrag lautet, wir lesen das am Ende, gehe hin nach deinem Hause und Punkt, 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 und verkündige ihnen, wie viel der Herr an ihm getan habe und so weiter. Gehe hin nach deinem Hause, hat er zu diesem Mann gesagt. Und sobald wir nicht auf die Umstände unseres Lebens blicken, haben auch wir den Sieg, denn der Herr Jesus hat die gleichen Worte auch zu uns geredet. Wir finden sie auch im Markus, Kapitel 16, Vers 15. Da sagt er, geht hin! Wir müssen nicht alle nach Brasilien gehen. Nee, will der Herr gar nicht. Wir haben ein riesiges Missionsfeld von verlorenen Menschen hier in Deutschland. Millionen von Verlorenen sind um uns. Du darfst sie missionieren. Geh mal schön hin. Und sag ihnen, dass sie verloren sind und Jesus brauchen. Und verkündigt das Evangelium. So steht es dort geschrieben. Und da müssen wir noch fragen, warum hat der Herr Jesus ihn nicht mitgenommen? Wir wollen keine Kritik üben am Herrn Jesus, aber der hätten doch mitnehmen können, wo doch Platz noch drin war und so. Nein, er nahm ihn nicht mit, weil der Herr Jesus unsere Zukunft kennt und unser Lebensweg mit allen Einlagen, positiv und negativ, sind von Gott her zugelassen und bestimmt, damit er uns in rechter Weise an sein Ziel bringt, nicht an das, was wir wollen. Das ging sowieso schief. Und weil immer Gott den besten Weg für uns bestimmt, sollte es so laufen, wie es der Herr für richtig befindet. Und das ist Vertrauen und das ist Glauben an unseren Herrn Jesus. Hätte der Herr ihn mitgenommen, dann wäre er kein Zeugnis gewesen. Denn die Hörer, die dann auf der anderen Seite des Sees ihn gehört hätten, würden gesagt haben, das glauben wir nicht. Denn sie kannten ja den Mann gar nicht in seinem früheren Zustand, von dem er Zeugnis gab, von dem er redet. Aber in seiner Heimat, in seinem Elternhaus, da erkannte ihn jeder, wie arg er einstmals dran war. Und jetzt ist er durch Christus den Herrn frei. Ja, wir dürfen sagen, und nur Lügner sind, die hier widersprechen, Jesus macht auch heute noch frei. Wir müssen nur an der Sache des Glaubens festhalten, auf ihn blicken, auf ihn schauen. Und weil unsere Liebe zu unserem Herrn Jesus nur ein Bruchteil von der Liebe Jesu zu uns ist, wollen wir seine Person anblicken. Weil wir im Anschauen seiner Person auch die wahrhaftige Liebe betrachten, die sich um uns müht, eh und je. Es ist sein tiefes Verlangen, uns bei sich zu haben. Der hat diesen Mann mit Sicherheit mit eigen verwundeten Herzen weggeschickt. Es hat ihm leid getan. Aber für den Mann und für das Zeugnis Gottes war es das allein Richtige und Rechte. Wir sehen ihn, unseren Herrn Jesus, im Johannesevangelium Kapitel 14. Auf dem Wege. Da ist er auf dem Wege. Von hier, dem Diesseits dieser Erde wegzugehen. nicht über den See, wie bei dem Gadarener, sondern durch die dunklen Wasser des Todes. Da schickt sich der Herr Jesus dazu an. Und da erschraken die Jünger, als der Herr zu Petrus spricht, wo ich jetzt hingehe, da kannst du mir nicht folgen. Johannes 13, Vers 36. Da waren sie, die Jünger, in der Lage des Mannes in Gedara. Und wenig später, da sagt er, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Und dann hören die Jünger den Herrn Jesus beten und sie lauschen. Johannes 17, Vers 24, wo er sagt, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin. Amen.
Amen.